Ja, mein Thema ist Epidemiologie. Ich werde versuchen, einige Zahlen zu bringen. Ich hoffe, dass die Zahlen nicht zur Verwirrung führen, weil zu viele Zahlen können manchmal den Chaos hervorrufen. Ich werde es so reduzieren, soweit es geht. Wenn wir uns anschauen, wie viele Personen in der Bevölkerung im Laufe eines Jahres eine Depression bekommen, im Laufe eines Jahres irgendwann unter einer Depression leiden, dann sehen wir, dann schaut das im ersten Blick gar nicht so tragisch aus. Auf der anderen Seite, es ist eine von 20 Frauen und rund eine von 35, 38 Männern, die irgendeine affektive Erkrankung bekommen. Wir unterscheiden hier in die sogenannte Major Depression, also eine schwere depressive Erkrankung, die episodisch verläuft, und eine Dysthymie, die häufig nicht ganz so schwer ausgeprägt ist, aber einen chronischen Verlauf hat. Das waren Zahlen aus der Allgemeinbevölkerung. Wenn wir uns hier Zahlen aus stationären Einrichtungen in Österreich anschauen, das sind Daten aus internen chirurgischen, gynäkologischen und somatischen Rehababteilungen, dann sehen Sie, Major Depression ist nicht viel häufiger. Das ist die gleiche Größenordnung, so um die 3%. Auf der anderen Seite, Minor Depression, also leichtere Depressionsformen, die kommen um vieles häufiger vor. Sie sehen hier 7% auf der Chirurgie, über 10%, 13%, also jeder siebte bis achte in den Rehab-Abteilungen. Das, was wir auch aus der Allgemeinbevölkerung kennen, je chronischer eine Erkrankung ist, umso häufiger finden wir Depressionen. Das gleiche auch in Pflegeheimen. Die Major Depression, also die schwere Verlaufsform, ist nicht sehr häufig. Leichtere Depressionen kommen relativ häufig vor. Also 16%, also ca. jeder sechste, der ins Pflegeheim aufgenommen wird, leidet unter einer Depression. Im Laufe der Zeit wird das etwas weniger, also es findet offensichtlich eine gewisse Adaptation statt, bleibt aber dann auch bei über 10%. Depression ist nicht nur eine Erkrankung, die durchaus häufig ist, sondern die auch relevante Folgen im Alltag hat. Es ist in der Diskussion der Medien in den letzten Jahren, dass psychische Erkrankungen zunehmend eine Rolle spielen bei Arbeitsunfähigkeit. Das sind Zahlen aus 6 verschiedenen europäischen Ländern, wo Sie sehen, wie viele Tage waren Personen, die unter einer Depression gelitten haben, zuletzt nicht arbeitsfähig im letzten Monat. Und Sie sehen, bei den Major Depression waren es 25%, bei der Dysthymie sogar noch etwas höher, 28%. Wenn man es vergleicht mit zwei körperlichen Krankheitsgruppen, dann können viele dieser Patienten doch arbeiten gehen und sind nicht im Krankenstand. Das soll jetzt nicht diese anderen Erkrankungen relativieren, aber es zeigt, also im Vergleich zu körperlichen Erkrankungen spielen manche psychische Erkrankungen durchaus eine relevante Rolle. Eine weitere Konsequenz ist vor allem bei sehr schweren depressiven Zuständen Suizide. Sie sehen, Suizide steigen mit dem Alter an. Vor allem bei den Männern steigt es bei den Hochbetagten ganz deutlich an. Wenn man sich anschaut, die standardisierte Sterblichkeitsrate, also was die Krankheit dazu beiträgt, um die Zahl der Suizide zu erhöhen, dann sehen Sie, Major Depression erhöht die Wahrscheinlichkeit um das 20-fache. Bipolare Störungen, also wenn neben der Depression auch manische Episoden vorhanden sind, ums 15-fache, Dysthymie um 16-fache, andere affektive Störungen, die eher selten sind, 16-fache. Also das ist schon ein ganz drastischer Anstieg von Suiziden, die durch Depressionen hervorgerufen werden. Diese Erkrankungen kosten natürlich auch einiges Geld. Das sind Zahlen bezogen auf das Jahr 2004, also der Geldwert des Euro im Jahr 2004. Sie sehen hier affektive Erkrankungen bei knapp 2,5 Milliarden Euro im Jahr, verursachten affektive Erkrankungen überwiegend die Depressionen. Wenn man jetzt die Inflation seit dem Jahr 2004 dazu rechnet, sind wir jetzt sicherlich schon über 2,5 Milliarden. Hier spielen nicht das Krankenhaus die Hauptrolle. Das ist zwar auch ein großer Brocken der Kosten, die verursacht werden, sondern es ist vor allem der Arbeitsausfall. Der Arbeitsausfall ist der größte Anteil und erst dann kommen die Krankenhäuser und die stationären Behandlungen. Bei vielen anderen Erkrankungen sehen wir typischerweise, dass die Hauptkosten durch die Spitalsbehandlung verursacht werden. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Wenn wir uns die mediale Berichterstattung anschauen, wird dauernd diskutiert, wir könnten das Gesundheitssystem, die Kosten durch Krankheit billiger machen, indem wir die eine oder andere Therapie nicht anbieten oder zuerst zum Chefarzt schicken. Die Kosten für die Medikation bei den Depressionen liegen in der Größenordnung von 3%. Also wenn ich von diesen 3% da oder dort dann nochmal 3% aus 100 genommen, dann 2-3% vermindere, ist die Diskussion eher eine Farce und kann nicht wirklich etwas erreichen. Werden Depressionen richtig diagnostiziert? Das ist eine lange Diskussion in der psychiatrischen Epidemiologie, ob Depressionen, Angststörungen, andere psychische Erkrankungen im klinischen Alltag in der somatischen Medizin immer wieder übersehen werden. Offensichtlich ist dem so, das sind Zahlen aus einer Studie, die wir vor einigen Jahren in Österreich gemacht haben, wo wir eine Prävalenzstudie gemacht haben, also wo Psychiater an den Stationen der internen Chirurgie und so weiter waren, Diagnosen gestellt haben, also ein ausführliches psychiatrisches Interview aufgrund dessen eine Diagnose gestellt haben und nachher dann die Kollegen der Station gebeten haben, einen Fragebogen anzukreuzen, der Mensch hat eine Depression, ja oder nein. Sie sehen, obwohl durch diese Studie, das sicherlich dem Kollegen bewusster war, das ist eine der Fragen, sind nur 54% der Depressionen erkannt worden. Das macht nicht besonders glücklich als Psychiater. Auf der anderen Seite, wir sollen nicht mit Steinen werfen, wenn wir im Glashaus sitzen. Wir wissen aus anderen Studien, dass wir als Psychiater manche somatischen Erkrankungen immer wieder übersehen, weil es nicht einfach so im Fokus unseres primären Interesses ist. Auf der anderen Seite zu sagen, der Mensch hat keine Depression, der ist psychisch gesund, da waren die Kollegen relativ gut. Wenn man es jetzt nochmal vergleicht, die schwereren Depressionen werden nicht weiter überraschend besser erkannt im Vergleich zu den leichteren Depressionen. Das sind wieder die Zahlen aus dieser Studie in 6 verschiedenen europäischen Ländern, wo sich herausgestellt hat, von den Personen, die eine affektive Erkrankung haben, also Depression, Dysthymie, bipolare Störung, wobei vom Anteil die Depression den größten Brocken ausmacht, sind nur etwas mehr als ein Drittel in irgendeiner Gesundheitseinrichtung zur Behandlung wegen dieser Beschwerden gewesen. Ein Drittel war nur beim praktischen Arzt, 2,5% waren bei anderen medizinischen Einrichtungen oder Kollegen, Internisten, Chirurgen oder bei einem Physiotherapeuten und 62% waren in psychiatrischen Einrichtungen. Das ist grundsätzlich nicht falsch. Eine Depression kann der praktische Arzt behandeln, kann der Internist behandeln. Ich war eigentlich überrascht, dass so viele im Laufe eines Jahres doch in einer psychiatrischen Einrichtung bei einem niedergelassenen Psychotherapeuten, bei einem niedergelassenen Psychologen in Behandlung waren. Wenn man sich anschaut, wie diese Menschen behandelt wurden, ein gutes Drittel hat nur Medikamente gekriegt, 14% haben nur Psychotherapie bzw. psychologische Interventionen bekommen, ein weiteres Drittel hat Psychopharmaka kombiniert mit psychologischen Interventionen bekommen, aber 15%, also ein knappes Sechstel, ist überhaupt nicht behandelt worden. Also da gibt es schon Probleme, wenn nur ein gutes Drittel überhaupt in Behandlung kommt und von denen, die sich dann an eine medizinische Einrichtung wenden, ein Teil nicht behandelt wird, weil es offensichtlich im klinischen Alltag untergeht. Wird Depression die Diagnose zu häufig verwendet? Zu der Zeit, wo ich studiert habe, war so allgemein psychische Erkrankungen, darüber redet man nicht. Depressionen heute, wenn man in die Medien schaut, wird relativ viel darüber geschrieben. Also man redet viel leichter über Depressionen als zum Beispiel über eine Schizophrenie oder über manche andere psychische Erkrankungen. Es wird manchmal der Begriff Depression verwendet von Patienten, aber auch von Kollegen, wenn sie sagen, der ist psychisch krank, Eine Psychose ist wahrscheinlich nicht, ich weiß nicht genau, was es ist, dann wird Depression hingeschrieben, mal als Verdachtsdiagnose. Oder kommt dann auch in die Dokumentation der Patienten. Wir sehen immer wieder, das sind Studien vor allem aus Großbritannien, dass sowohl Patienten selbst als auch Angehörige, aber auch Kollegen manchmal dazu neigen, manche Sachen durch Psychodynamik im weitesten Sinn zu erklären und sagen, das muss psychisch bedingt sein. Es war kurz ein Kollege, wo man bereits die Metastasen gesehen hat. Und er war der Meinung, sein rauer Hals und die Schwierigkeiten beim Sprechen müssen unbedingt etwas mit psychischen Belastungen zu tun haben. Also manche neigen dazu, alles zu psychologisieren und da wird die Diagnose dann manchmal zu häufig verwendet. Burnout hatten wir gerade im letzten halben, dreiviertel Jahr sehr viel in den Medien, ist ein wichtiger Aspekt, aber es ist keine Krankheit. Burnout ist ein Risikofaktor, wenn sich Leute im Beruf übernehmen oder auch im privaten Umfeld, wenn sie ein krankes Familienmitglied zu Hause pflegen, dass sie irgendwann ausgebrannt sind. Und dieses Ausbrennen kann zu einer Depression führen, kann aber auch zu einem hohen Blutdruck führen. Es gibt eine Reihe von körperlichen Erkrankungen, wo wir wissen, wenn hier ein solches Ausgebranntsein da ist, wo das Risiko steigt. Das so salopp mit Depression gleichzusetzen oder zu sagen, Burnout ist eine Krankheit und da müssen jetzt alle eine bestimmte Behandlung bekommen, das ist ein bisschen zu kurz gedacht. Was kann man denn tun im klinischen Alltag? Jeder hat die Praxis voll. Auf der Station haben natürlich die akuten Fälle, der frische Herzinfarkt Vorrang vor Sachen, die nicht ganz so dringend sind. Völlig klar. Gibt es Möglichkeiten, den Kollegen im Alltag zu helfen? Es ist immer wieder vorgeschlagen, man möge Screening-Instrumente, also relativ kurze Fragebögen verwenden, um hier das Erkennen zu erleichtern. Bei der Bewertung, ob solche Fragebögen hilfreich und sinnvoll sind, muss man eine ganze Reihe von Aspekten berücksichtigen. Versuchen Sie die Grafik bitte jetzt nicht zu lesen, das ist zu aufwendig. Ganz einfach, am Anfang wir teilen einen Fragebogen aus, wo die Patienten dann irgendwas ankreuzen. Wenn sie eine gewisse Zahl von Fragen mit Ja beantworten, dann sagen wir, da ist eine gewisse erhöhte Wahrscheinlichkeit. Das ist aber nicht keine Diagnose, sondern Screening-Instrumente geben Hinweise. Das ist nicht das Gleiche wie eine Diagnose, das Gleiche ist das in der somatischen Medizin. Und dann ist die Frage, was passiert damit? Also erstens, wird die Diagnose richtig gestellt, bekommt der richtige Patient eine medikamentöse Behandlung und oder Psychotherapie, oder traut sich der Kollege dann nicht drüber, dosiert er richtig oder dosiert er zu niedrig? Und das, was eigentlich die Frage ist, was kommt raus? Klingen depressive Zustände früher ab? Gibt es weniger Suizide, gibt es weniger Krankenstände, gibt es eine verbesserte Lebensqualität. Also das, was hinten rauskommt bei diesem ganzen komplexen Prozess, das ist eigentlich die Frage. Und da ist die Literatur widersprüchlich. Es gibt vor allem aus dem skandinavischen und US-amerikanischen Bereich eine Reihe von randomisierten Studien, die sich das angeschaut haben. Nur Fragebögen auszuteilen ist zu wenig. Wenn man es kombiniert mit klaren Handlungsanweisungen, also wenn das der Fall ist, dann machst du das. Wenn das eintritt, zum Beispiel Patient ist suizidal, dann als praktischer Arzt Finger weg, suizidaler Patient gehört sofort zu einem Facharzt. Also wenn man solche Handlungsanweisungen hat, dann macht es einen Sinn zu screenen. Ohne sehr klare Empfehlungen oder sonstige Hilfsangebote. Es gibt zum Beispiel manche Modelle mit einem Liaison-Modell, wo alle 14 Tage beim praktischen Arzt am Nachmittag einmal ein Psychiater vorbeikommt und sagt, deine Fälle, die dir unklar sind, besprechen wir es in der nächsten Stunde durch, wie du damit umgehst. Also wenn man es mit solchen Sachen verknüpft, dann macht Screening einen Sinn. Ich zeige noch kurz zwei derartige Screening-Instrumente. Das ist die sogenannte Geriatric Depression Scale. Die gibt es mit 15, mit 30 Fragen. Weltweit die Zahl der damit Getesteten und bezüglich Validität Getesteten ist relativ hoch. Sensitivität ist jetzt nicht weltbewegend, aber ist nicht schlecht. Das ist im Bereich vieler anderer Screening-Instrumente mit 75-80%. Spezifität das Gleiche. Wir haben eine Gesamtfehlerquote von einem knappen Viertel. Das ist nicht ganz wenig. Wichtig ist, wenn jemand im Screening negativ ist, also negativer Vorhersagewert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch gesund ist, sehr hoch. Wenn er im Screening positiv ist, dann ist nur knapp jeder Zweite hat wirklich eine Depression. Also ich brauche eine genaue klinische Untersuchung, eine psychiatrische Abklärung. Die kann durchaus auch ein Internist oder ein Geriater oder ein praktischer Arzt machen. Aber ich muss mir es genau anschauen. Ich darf das nicht gleichsetzen. Wovor ich aber warnen möchte, sind Kurzfragebögen, die in den letzten fünf, sechs Jahren vor allem von den amerikanischen Kollegen promotet wurden. Ich habe eine Frage oder zwei Fragen und ich weiß, ob du eine Depression hast. Solche Sachen findet man in Unmengen im Internet. Amerikanische Tageszeitungen haben das eine Zeit lang so 2003, 2004, 2005 enorm promotet. Das ist Quatsch. Wenn man sich anschaut, die Gesamtfehlerquote ist 42%, 34%. Also da kann man fast genauso gut würfeln. Ja? Die Spezifität, also rund die Hälfte der psychisch Gesunden, wird fälschlich mit diesem Screening-Instrument als wahrscheinlich krank bezeichnet. Das ist Zeitverschwendung. Zu hoffen, dass man damit Geld spart, weil man hier kürzere Fragebögen hat, das stimmt nicht. Es ist teurer, weil ich dann viel mehr Personen habe, die falsch positiv sind, die ich mir dann genauer anschauen muss, hat der Mensch eine Depression oder nicht. Also wenn Screening, dann mit längeren Fragebögen, die gut untersucht sind, solche kurzen Geschichten, Finger weg davon. Gut, Depressionen sind häufig in der somatischen Medizin, vor allem bei schweren und chronischen körperlichen Erkrankungen sind sie deutlich häufiger als in der allgemeinen Bevölkerung. Im hektischen klinischen Alltag werden sie immer wieder übersehen. Wir sehen aber auch, dass manchmal Menschen, die keine psychische Erkrankung haben, keine Depression haben, als depressiv bezeichnet werden. Da wird manchmal ein bisschen schlampig auch damit umgegangen. Nicht nur von den Kollegen, auch von den Patienten, die halt manchmal den Begriff Depression netter finden als etwas anderes. Screening kann einen Sinn machen, wenn man es mit anderen Maßnahmen kombiniert, aber möglichst keine Kurzfragebögen. Vielen Dank.